Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Die Frankfurter Buchmesse ist vorbei. Rund 200.000 Menschen aus 183 Ländern haben die digitalen Angebote der Messe genutzt. Das sind gewiss keine besonders aussagekräftigen Zahlen, denn wer weiß schon, wie intensiv diese digitalen Kontakte waren. Nur ein paar Klicks oder vielleicht auch intensive Stunden vor dem Bildschirm. Eins steht fest, die Messemacher haben viele Erfahrungen gesammelt, auch darüber, wie eine Friedenspreisverleihung in der fast leeren Paulskirche über die Bühne gehen kann. Gleich mehr dazu. Außerdem erinnern wir an die surrealistische Schriftstellerin und Malerin Unika Zürn. Vor 50 Jahren ist sie gestorben. Ihr bedeutendes Werk wird noch immer viel zu wenig beachtet. Das war schon eine wirklich besondere Preisverleihung heute am Vormittag, der Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Frank-Walter Steinmeier in Quarantäne statt in der Paulskirche. Der Preisträger Amartya Sen aus den USA zugeschaltet, aus dem morgendlichen Boston. Die Pandemie hat, wenn man so will, auch die Dramaturgie dieser Veranstaltung bestimmt. Mit 100 Ehrendoktortiteln in aller Welt ist Sen schon hoch geehrt. Ludger Fittgau, warum bekommt denn ein Wirtschaftsnobelpreisträger nun auch noch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels?
Tja, gute Frage. Die Frage hat sich übrigens auch der Bundespräsident gestellt und er hatte auch wahrgenommen, dass in den Feuilletons vorher diskutiert wurde, muss das denn sein? Der Mann ist ja nun wirklich preisgekrönt und weltweit geehrt. Wäre nicht die Black Lives Matters Bewegung oder Fridays for Future, die Klimabewegung, wären das nicht die besseren Preisträgerinnen und Preisträger gewesen, fragte sich Steinmeier. Er hat aber selber dann geantwortet, er sagt, ja, mit Carlo Schmidt kann man sagen, der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften sei die Expertenkrone der Ökonomie, der Friedenspreis sei so etwas wie die Bürgerkrone der Menschlichkeit und Amartya Sen wird eben als großer Humanist, als großer Streiter für Menschenrechte geehrt.
Bürgerkrone der Menschlichkeit, das ist ganz schön einprägsame Formulierung. Auf welche Themen ist denn der Preisträger Sen in seiner Dankesrede denn besonders eingegangen? Was hat ihn denn besonders interessiert? Was war ihm wichtig?
Wichtig war ihm die Lage in seinem Heimatland. Er lebt ja in den USA, in Boston, aber er kommt aus Indien, hat dort schon sehr früh als Kind Religionshass auch persönlich mitbekommen. Die Auseinandersetzung zwischen Hindus und Muslimen hat er persönlich erlebt und darauf ging er auch wieder sehr intensiv ein. Er sagt, das hat sich in den letzten Jahren wieder hochgeschaukelt in Indien. Auch die Regierenden seien mit deutlich antimuslimischen Positionen in Erscheinung getreten. Das weist er zurück und hat versucht, die alte, tolerante Tradition des Zusammenlebens der Religion in Indien zu beschwören mit Gandhi und mit anderen. Der zweite Themenkomplex, den er angesprochen hat, war die Meinungsfreiheit. Er sagt, dass die Pandemie der Populisten, so hat er es genannt, die überall weltweit zu spüren ist. Und er hat dann mit Kant argumentiert, wenn es um die Verteidigung der Meinungsfreiheit geht.
Nun höre ich aber von allen Seiten rufen, argumentiere nicht, resoniere nicht. Der Offizier sagt, diskutiert nicht, exerziert. Der Finanzrat sagt, resoniere nicht, sondern zahle. Der Geistliche sagt, ihr sollt nicht disputieren, sondern glauben. Hier überall handelt es sich um eine Einschränkung der Freiheit. Ende des Zitats. Kant legte eingehend dar, warum es so wichtig ist, zu disputieren. Wir können unserem Leben einen Sinn geben, indem wir danach fragen, was es lohnend macht. Wenn die Redefreiheit beschnitten wird und Menschen dafür bestraft werden, dass sie ihre Meinung sagen, dann kann das Leben, das wir führen können, schweren Schaden nehmen.
Ja, also man spürt seine Begeisterung für das öffentliche Ressentiment, für die demokratischen Diskurse. Das treibt ihn um und das hält er auch nicht nur für ein westliches Modell, diese Demokratie, sondern für eine weltweite Utopie.
Ich hatte es schon gesagt, Frank-Walter Steinmeier war in Quarantäne. Er war nicht in der Paulskirche in Frankfurt. Der Schauspieler Burkhard Klausner hat seine Laudatio präsentiert. Gab es denn eigene Botschaften, vielleicht sogar Thesen des Bundespräsidenten?
Interessant war, dass er versucht hat, das Pathos der Menschenrechte, des Eintretens für Menschlichkeit ein bisschen runterzubrechen, um es mal so auszudrücken, zu erden. Er hat da konkrete Beispiele genannt, gesagt, gerade im Nord-Süd-Konflikt müssen wir uns an die Nase packen und gucken, soziale Ungerechtigkeit global heißt eben auch Auseinandersetzung ganz konkret mit Kinderarbeit in Dhaka, mit der Produktion von Textilien, also ganz konkretes Beispiel Dhaka natürlich, weil auch der Preisträger teilweise in Bangladesch gelebt hat. Und auch zum Thema Corona hatte Frank-Walter Steinmeier eine klare Botschaft, nämlich zum Thema Corona-Impfstoff.
Die Corona-Pandemie trifft alle Menschen und Staaten, aber sie trifft nicht alle gleich. Dort, wo es an Strukturen in der Gesundheitsversorgung fehlt, wo die Ernährungslage schlecht ist, wo große Armut herrscht, dort schlägt das Virus ungleich härter zu. Die Corona-Pandemie ist eine Nagelprobe für internationale Solidarität und weltweite Kooperation in Forschung und Politik. Nirgends kristallisiert sich das so deutlich wie in der Frage nach einer gerechten weltweiten Verteilung eines Impfstoffes. Eine gerechte globale Verteilung ist beides, wohlverstandener Eigennutz und kategorischer Imperativ. Lassen Sie uns alles daran setzen, dass die Menschheit diese Probe ihrer Menschlichkeit besteht.
Also kategorischer Imperativ auch bei Steinmeier mit Kant, aber eben auch konkret Verteilung, gerechte Verteilung eines möglichen Impfstoffs, das war seine Botschaft.
Die Stimme von Burkhard Clausen haben wir gehört, der die Laudatio von Steinmeier vorgetragen hat. Herr Fittgau, eigentlich ist diese Preisverleihung ja ein würdevoller, auch protokollarisch hochbesetzter letzter Akt der Buchmesse. War denn die renovierungsbedürftige Paulskirche fast ohne Menschen der richtige Ort für solch eine virtuelle Preisverleihung?
Ja, im Grunde, Herr Rücke, hätte man auch ein Hörfunkstudio nehmen können, tatsächlich, weil es ging ja quasi nur noch um das gesprochene Wort und Resonanzen waren kaum möglich in diesem fast menschenleeren Raum. Aber dennoch, ich finde es fast wie so ein Versprechen auf die Zukunft. Sie haben gesagt, die Paulskirche wird demnächst renoviert, die Diskussion darüber wird geführt, auch Frank-Walter Steinmeier beteiligt sich daran und irgendwann wird diese Paulskirche dann neu erblühen als Demokratiezentrum, so möchte es auch der Bundespräsident, so möchte es die Stadt Frankfurt und dann natürlich hoffentlich in Post-Corona-Zeiten auch wieder gefüllt mit dem Friedenspreis und anderen Veranstaltungen zur Buchmesse. Also wie so eine Art Versprechen auf die Zukunft. Insofern glaube ich doch, dass es ein richtiger Ort heute war.
Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels für Amartya Sen verliehen in der Frankfurter Paulskirche. Vielen Dank, Ludger Fittgau. Wir wollen jetzt noch einmal auf diese sonderbare, man kann auch sagen einzigartige Frankfurter Buchmesse zurückblicken. Fast das ganze Messegeschehen hat sich ja digital abgespielt, in Zoom-Konferenzen oder auf anderen Videoplattformen. Zweidimensionale Begegnungen auf Bildschirmen statt dreidimensionaler Begegnungen im realen Raum. Nur wenige Buchmessenbesucher waren physisch in Frankfurt, darunter die Schriftstellerin und Verlegerin Zoe Beck. Sie ist eine hochdekorierte Krimi-Autorin, unter anderem mit dem Deutschen Krimi-Preis wurde sie ausgezeichnet. Paradise City ist ihr aktueller Roman, ein Thriller, der in der nahen Zukunft spielt und von einer restriktiven Gesundheitspolitik handelt, im Zusammenspiel mit Überwachungs- und Kontrolltechnologien. Frau Beck, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben das gemacht, was in den vergangenen Tagen nur wenige Büchermenschen gemacht haben. Sie sind zur Frankfurter Buchmesse nach Frankfurt gefahren. Warum?
Ganz genau. Ich wollte noch ganz kurz sagen, Sie meinten gerade einmalig. Ich hoffe wirklich, dass es bei einmalig bleibt. Man weiß ja nie, was nächstes Jahr ist. Aber ich war tatsächlich hier, weil ich zwei Veranstaltungen hatte. Und im Anschluss auch noch weitere Lesungen. Also man traut sich tatsächlich hier und da Lesungen in echt stattfinden zu lassen. Es wurde auch schon einiges abgesagt, aber jetzt hier in Frankfurt konkret hatte ich zwei Auftritte.
Sie waren also, Frau Beck, als Autorin, als Schriftstellerin dort und nicht als Verlegerin. Ich hatte ja gesagt, Sie sind ja auch Verlegerin, Sie verlegen Bücher.
Genau, und alles, was ich als Verlegerin machen könnte, das läuft tatsächlich im digitalen Raum ab. Da eignen sich Zoom-Konferenzen dann durchaus.
Das heißt, das hat sich aus Ihrer Sicht bewährt?
Naja, es gibt bestimmte Dinge, die lassen sich natürlich in den digitalen Raum dann auch verlegen. Das heißt so, wenn man natürlich über bestimmte Bücher sprechen will, über Rechte, wenn man sich über Angebote informieren möchte, das geht selbstverständlich dann auch am Computer. Was natürlich nicht geht, ist, dass man das reproduziert, was man normalerweise auf der Messe hat. Das sind die Zufallsbegegnungen, das sind diese Emotionen, die dadurch entstehen, das sind Dinge, für die man sich begeistert, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Das findet jetzt natürlich alles gar nicht statt.
Das haben wir in den vergangenen Tagen immer wieder auch gehört von Kolleginnen, Kollegen von Ihnen, Schriftstellerinnen, Verlegerinnen, Autoren. Wie haben Sie denn, Frau Beck, die Stadt Frankfurt in diesen Tagen erlebt? Oder anders gefragt, was haben Sie in diesem Jahr nicht erlebt?
Was ich erlebt habe, war bei den Berufsgruppen, mit denen ich ja dann entsprechend zu tun habe, jetzt im Hotel, im Taxi, im Restaurant, da ist eine ganz, ganz große Depression natürlich unterwegs. Der Taxifahrer hat mir was erzählt von 90% Umsatz einbuchen. Das habe ich natürlich nicht überprüfen können, aber er klang zumindest wie 90% Umsatz einbußen. Und hier im Hotel hat man sich wahnsinnig gefreut, als ich am Check-in sagte, ich muss eine Nacht länger bleiben. Also ich hatte das Gefühl, gleich werde ich hier noch umarmt. Dürfte man mich umarmen, würde man mich umarmen. Also da freut man sich jetzt über jeden einzelnen Gast und über alles, was überhaupt passiert drumherum. Ja, eben. Was dann ausgefallen ist, das sind diese, wie ich eben schon sagte, diese Begegnungen. Es gibt einfach Leute, die trifft man tatsächlich nur ein- bis zweimal im Jahr, wenn man sich so darauf verlässt, dass man sich eben auf den Messen sieht. Das sind bestimmte Rituale, die man da durchführt. Wann geht man auf welche Party? Wann trifft man sich an welchem Stand? Wann fängt man an, den ersten Sekt in welcher Halle zu trinken? Das sind so alles diese schönen kleinen Sachen, die wir Buchmenschen so fest im Kalender stehen haben. Und dass das nun flach fällt zum ersten Mal, das ist sehr komisch. Es hört sich vielleicht auch absurd an. Natürlich kann man darauf verzichten, aber da ist bei den ganzen KollegInnen eine ganz, ganz, ganz große Traurigkeit.
Hauke Huckstedt ist der Leiter des Frankfurter Literaturhauses. Wir haben am Mittwoch hier in Fazit mit ihm gesprochen. Er kann das Klagen über diese Extra-Ausgabe der Buchmesse nicht verstehen. Wir hören einfach mal ganz kurz, was er gesagt hat.
Ich verstehe das Gejammer nicht so ganz. Also es ist jetzt dieses Jahr ja eine Messe ohne all die Partys und Empfänge. Aber wir sind ja auch nicht nur für die Partys und Empfänge auf der Messe. Es geht ja auch um Inhalte und für die hatte ich heute sehr viel Zeit und sehr viel Ruhe und Konzentration. Natürlich wird sonst mehr geredet, aber es wird auch viel Quatsch geredet. Und insofern ist es eine ganz gute Kur, wenn auch unfreiwillig dieses Jahr.
Hat Hauke Huckstedt gesagt, der Leiter des Frankfurter Literaturhauses. Teilen Sie seine Meinung, Frau Beck?
Natürlich hat er recht. Wir können ganz viel im digitalen Raum auch machen. Wir können uns auf das Wesentliche konzentrieren. Aber es geht ja darum, dass es erstmal einfach schade ist, dass wir eben diese ganzen Begegnungen und diese Emotionen in diesem Jahr dann ja eben ausfallen lassen müssen. Und mir wäre es vielleicht noch ein Stück weit egaler, wenn ich jetzt noch in Berlin wäre. Aber dadurch, dass ich hier bin und das dann natürlich dann noch sehe, wenn ich in die Festhalle gehe und es ist alles leer oder wenn ich dann hinterher das Messegelände sehe, wo fast nichts stattfindet und mit fast meine ich, dass dann ein paar Polizeiautos rumfahren oder irgendwo mal vereinzelt noch jemand von der Security rumsteht. Das ist absurd, ich habe es noch nie gesehen und dann drumherum die ganzen leeren Lokale und vergleichsweise leere Stadt, weil da, wo man sich rumtreibt, ist einfach viel weniger los. Das ist halt schon was anderes und ja, jetzt hier vor Ort finde ich es dann unter dem Aspekt sehr schade. Ansonsten natürlich hat er recht, es wird viel Quatsch geredet, aber man möchte ja auch manchmal Quatsch reden.
Aber so ein bisschen so ein Buchmessen-Blues ist schon dabei, wenn ich Sie richtig höre, verstehe.
Natürlich ist er dabei. Ich bin immer sehr gerne hierher gekommen.
Gibt es denn eine Lehre aus der Lehre gewissermaßen? Also haben Sie was gelernt auch?
Ja. Da können wir dann gerne wann anders nochmal in Ruhe drüber sprechen. Ich überlege nämlich auch die ganze Zeit, was ich daraus lerne. Also natürlich ist es so dieses Übliche, man kann sich auf das Wesentliche konzentrieren, was Huckstedt jetzt auch gesagt hat. Aber was lerne ich daraus? Ich lerne eigentlich eher, wenn ich jetzt so überlege, was anderes daraus, nämlich dass mir tatsächlich diese KollegInnen-Erfahrungen live vor Ort dann doch mehr fehlen, als ich das vorher gedacht hätte. Hätte ich jetzt von mir so nicht erwartet. Und das muss ich dann auch sehen, was ich jetzt von dieser seltsamen Zeit mitnehme. Und wie schon am Anfang gesagt, ich hoffe, es ist einzigartig. Ich hoffe, Sie haben damit recht.
Die Schriftstellerin und Verlegerin Zoe Beck aus Frankfurt zugeschaltet. Frau Beck, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Nach Monaten des Stillstandes eröffnen in New York allmählich wieder die ersten Ausstellungsorte mit Fiebermessen und selbstverständlich reduzierten Besucherzahlen. Das Kulturzentrum The Shed eröffnet mit der lange geplanten Ausstellung Rope, Water, Fire der amerikanischen Menschenrechtlerin und Künstlerin Howardena Pindell. Pindell wurde in den 70er Jahren durch ihre politischen Videoarbeiten und großformatigen abstrakten Gemälde bekannt. Für die heute 77-Jährige waren die Unruhen des Sommers nach der Ermordung von George Floyd eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass vor allem weiße Amerikaner immer noch ihre Augen vor den Gräueltaten der Vergangenheit verschließen. Aus New York, Andreas Roberts.
Today, after an agonizing 7 months, we are so privileged to be reopened.
Der künstlerische Leiter des Shed, Alex Putz, ist froh, dass sein Haus nun endlich wieder offen ist. Und mit Rope, Water, Fire ist ihm eine wichtige Ausstellung gelungen. Wichtig, weil sie direkt an die schmerzhaften Wochen und Monate seit dem Tod von George Floyd im Mai ansetzt und Pindells Arbeit im Spannungsfeld von Konfrontation und Verarbeitung zeigt.
From 1877 until 1950, 4,400 men, women and children were lynched.
Im Zentrum der Ausstellung in einem abgehängten Raum ist ihr 19-minütiger Videofilm Rope, Water, Fire zu sehen. Mit ruhiger, sachlicher Stimme liest Bindel nur von einem Metronom begleitet Berichte und Beschreibungen vor von Gewaltakten gegen Afroamerikaner und weißen Aktivisten in den Südstaaten der Jim Crow-Ära. So nennt man die Zeit der strikten Rassentrennung in den Südstaaten von 1870 bis in die 1960er Jahre. Manchmal sind die Erzählungen mit Fotografien begleitet, oft ist minutenlang einfach nur der Text zu sehen, den sie vorliest. Im Film erzählt Bindel von einem Foto, das sie als Kind zufällig gesehen hat und sie ihr ganzes Leben verfolgen sollte. Kuratorin Adisi Wilford erzählt von dem traumatischen Ereignis.
So that photograph that she references is in the film itself. It is an image that she saw as a young girl.
Sie hat das Bild gesehen, als sie ein kleines Mädchen war. Sie war zu Besuch und hat das Bild im Wohnzimmer in einem Life-Magazin entdeckt. In der Küche hat jemand Fleisch gekocht und sie hat diesen Geruch mit dem Bild von verbrennendem Fleisch assoziiert. So entstand diese intensive sensorische Erinnerung.
Image of someone being burned with the smell of meat cooking, and it just created this really intense sensory memory for her.
Dann sieht man das grausame Foto, ein brennender schwarzer Körper auf einem Holzbrett, dessen Beine knieabwärts abgeschnitten sind. Eine große Gruppe weißer Zuschauer steht dahinter und schaut lachend in die Kamera. Außerdem erzählt Bindel von tanzenden und feiernden Menschen vor brennenden Geschäften schwarzer Besitzer, von weißen Liebespaaren, die vor gelünschten Männern posieren und von Schulkindern, die gegen Diskriminierung demonstrieren und deren Leiber von Wasserstrahlen brutal gegen Wände gepresst werden. Durch die Ereignisse des Sommers hat sie das Ende des Videos noch einmal verändert. Im Abspann sind nun 3 Minuten lang unter dem unerbittlichen Klacken des Metronoms Namen von Menschen zu sehen, die zwischen 2015 und 2020 Opfer von Polizeigewalt waren und getötet wurden. Allein 2019 waren es 1089 Personen. Gegenüber vom Videoraum hängen 2 große schwarze Schiefertafeln. Eines ist 4 Mädchen gewidmet, die bei dem berüchtigten Brandanschlag 1963 auf eine Kirche in Birmingham, Alabama, verbrannt sind. Unter der Tafel verkohlte Spielzeug und Kleidungsstücke. Die 2. Tafel mit dem Titel Columbus erinnert an die Tausenden von Opfern in der Karibik und in Westafrika, die auf Befehle von Columbus und König Leopold von Belgien versklavt und verstümmelt wurden. Denen, die nicht arbeiten wollten, wurden einfach die Hände abgehackt und um den Hals gebunden. Unter der Tafel liegen zahlreiche schwarze Hände wie verstreute Blumen vor einem Grab. Im Gegensatz zur Direktheit und emotionalen Dringlichkeit dieser Arbeiten stehen Bindels großformatige, abstrakte Bilder. Die ungerahmten Leinwände sind mit dicker, weißer Pigmentfarbe, Glitter und kleinen Objekten wie ausgestanzten Papierstückchen und geometrischen Papierschnitzeln grundiert. Kreisförmige Nähte werden durch Büroklammern zusammengehalten, imaginierte Landschaften in Türkis, Lavendel, Gelb und Varianten von Weiß. Kuratorin Adisi Wilford. Es war mir sehr wichtig zu zeigen, dass sie sich, während sie diese intensive politische Auseinandersetzung hat, auch um ihren Geist kümmert und sich mit diesen Objekten, die absichtsvoll diese schönen, glänzenden Oberflächen haben, wieder aufbaut. Diese Bilder ziehen einen völlig in ihren Bann. Ich wollte diese Erfahrung hier erlebbar machen. Rope, Water, Fire ist keine leichte Ausstellung. 2 Mitarbeiter des Museums sind ständig in der Galerie anwesend, um fassungslosen Besuchern eine Gelegenheit zum Gespräch zu geben. In einem Online-Pressegespräch erklärt Howardina Bindel, dass es ihr Ziel war, die Fakten offen und unverblümt zu präsentieren und dass nur der, der seine Vergangenheit kennt, verhindern kann, dass sie sich wiederholt.
Arbeiten von Howardina Bindel im Shed in New York, Andreas Roberts berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Daniel Marschke.
Der frühere Kulturstaatsminister Nieder-Rümelin hat mehr Unterstützung für die Kulturszene gefordert. Das 1 Milliarde Euro umfassende Corona-Konjunkturprogramm sei nicht ausreichend, sagte er im Deutschlandfunk. Die Politik müsse merken, dass die sogenannte Systemrelevanz auch den kulturellen Bereich umfasse. Wer bisher nachweislich von der Kultur gelebt habe, müsse so unterstützt werden, dass er über die Krise hinweg in seinem Beruf bleiben könne. Ausgesprochen besorgt zeigte sich Nida Rümelin in Bezug auf einen weiteren Lockdown.
Also nach meinem Eindruck sind diejenigen, die Kunst und Kultur zu ihrem Beruf gemacht haben, ohnehin aufs Höchste alarmiert. Sie alle wissen, dass die Kultur merkwürdigerweise in dieser Krise marginalisiert wurde. Ich fürchte, ein zweiter europäischer Lockdown wäre auch kulturell ein Kahlschlag.
Der frühere Kulturstaatsminister Julian Nieder-Rümelin. Bei der Verleihung des Bayerischen Kunstförderpreises in der Sparte Darstellende Kunst standen heute 4 Frauen im Mittelpunkt. Die mit je 6.000 Euro dotierte Auszeichnung geht an die Sängerinnen Yi Yun, Cecilia Lee und Camille Schnoor sowie an die Schauspielerinnen Vanessa Eckert und Grußwanche Kohlhof. Die diesjährigen Preisträgerinnen bestechen durch ihre authentische Bühnenpräsenz, ihre unglaubliche Wandlungsfähigkeit, ihre eindringlichen Stimmen und ihr bewegendes Spiel, sagte der bayerische Kunstminister Bernd Siebler. In ihren Rollen konfrontierten sie das Publikum mit Verlust, Reue und Zerbrechlichkeit, aber auch mit Eigensinn, Stärke und Leidenschaft. Der Bayerische Kunstförderpreis wird jährlich in 4 Kategorien vergeben und soll begabte Nachwuchskünstler in ihrem Schaffen bestärken. Die Geigerin Anne-Sophie Mutter und der Sänger Jonas Kaufmann sind Preisträger des diesjährigen Opus Klassik. Die Auszeichnungen wurden im Konzerthaus Berlin verliehen. Eine 9-köpfige Jury hatte zuvor Preisträger in 25 Kategorien bestimmt. Mutter wurde als Instrumentalistin des Jahres geehrt, Kaufmann für sein Album Wien in der Kategorie Klassik ohne Grenzen. Der Opus Klassik wurde zum 3. Mal verliehen. Nach der Abschaffung der umstrittenen Echo-Preise war er von Plattenfirmen, Konzertveranstaltern und Musikverlagen aus der Klassikbranche ins Leben gerufen worden.
Sie hat gezeichnet und geschrieben, starke Texte hat sie hinterlassen und eindrucksvolle Bilder, Unika Zürn. Die Surrealistin war eine ganz wichtige, bedeutende Künstlerin. Sie ist nach wie vor nahezu unbekannt. Das kann man durchaus einen Skandal nennen. Über die Bedeutung dieser Künstlerin, über das Leben und Werk von Unika Zürn möchte ich nun mit Dagmar Schmengler sprechen. Der Anlass ist der 50. Todestag der Künstlerin. Die promovierte Kunsthistorikerin hat 2016 in Berlin eine Ausstellung über Unika Zürn kuratiert. Frau Schmengler, schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Gölke.
1953 ist Unika Zürn nach Paris gefahren, ins Zentrum der surrealistischen Bewegung. Hans Arp, André Breton, Man Ray, Marcel Duchamp. Was war das denn für eine Frau, die da plötzlich aufgetaucht ist, mitten in dieser Künstlerszene in Paris?
Unika Zürn war, kann man wirklich sagen, Surrealistin. Man darf nicht unterschätzen, dass es sehr viele Surrealistinnen in der Zeit auch gab und dass es gar nicht so ungewöhnlich war, dass die Frauen auch nach Paris geströmt sind. Und Unika Zürn, die aus der Berliner Bohème in Berlin mit Belma, den sie dort in Berlin auch kennengelernt hatte, nach Paris ging, lebte dort mit ihm in ärmlichen Verhältnissen.
Belma, der Künstler Hans Belma, der in Berlin gelebt hat und dann in den 30er Jahren nach Frankreich emigriert ist und mit ihr zusammen dann in Paris angekommen ist. Mhm. Diese Geisteshaltung, Frau Schmengler, wie kann man das konkretisieren, jetzt am Beispiel von Unika Zürn?
Unika Zürn war eine Unbürgerliche. Sie hat in Berlin eine Scheidung durchgemacht. Sie hat 2 Kinder zurückgelassen. Darunter hat sie Zeit ihres Lebens auch gelitten. Aber es war von ihr durchaus auch eine bewusste Entscheidung, ein unbürgerliches Leben ohne diese klassischen Rollenzuweisungen auch zu leben. Und sie hat sich dann durchgeschlagen in Berlin, also mit journalistischem Schreiben für verschiedene Tageszeitungen, auch für den Hörfunk. Sie hat gearbeitet, auch bei der UFA, hat später auch kleinere Werbefilme gedreht. Sie war durchaus wirklich eine sehr eigenwillige Person auch, die sich bewusst entschieden hat.
Also eine Mehrfachbegabung könnte man wahrscheinlich sagen. Ja. Aber wenn wir jetzt mal über die Zeichnungen sprechen, vielleicht beschreiben Sie mal 1-2 Zeichnungen, damit man sich so ein bisschen ein Bild machen kann einfach, welche Bilder sie gemalt hat.
Also sie hat auch gemalt, das ist mir auch immer ganz wichtig zu betonen.
Also nicht nur gezeichnet.
Ja, sie hat in Öl auch gemalt. Die Zeichnungen sind bekannter, also sie hat auch Arbeiten auf Papier, mit Gouache, mit Tinte, hat sie im Grunde auch sich so diesem Prozess der Verwandlung auch angenähert, was ja auch ein surrealistisches, wichtiges Thema ist, hat komplizierte Netzstrukturen entwickelt, in denen dann immer wieder ineinander verschränkte Körper oder Gliedmaßen sich immer wieder unterschiedlich verrenken, dass man oft gar nicht weiß, was zu was gehört. Ja, das ist durchaus nicht unbedingt so einfach.
Also die Zuordnung der Elemente.
Genau. Es sind oft hybride Wesen, die überall mit Augen versehen sind, an den unglaublichsten Stellen, wo man sie nicht erwartet. Es sind Mischwesen, oft zwischen Tier und Mensch, aber dann doch auch mit menschlich, ja, sexualisierten Körperteilen.
Wenn Sie sagen, die einzelnen Teile sind manchmal nicht so ganz klar zuzuordnen, dann ist das ja vielleicht eine Analogie auch zu Ihren Texten. Und das müssen wir natürlich sagen, sie hat Anagramme, viele Anagramme geschrieben. Also sie hat sprachgepuzzelt, könnte man sagen. War das auch so eine Qualität von ihr?
Ja, sie hat wirklich fragmentiert, zergliedert, wieder rekonstruiert, neu zusammengesetzt. Auch das ja eine Methode des Surrealismus. Dann hat sie, wie im Schreiben auch, durchaus, ja, wie soll ich sagen, diese einzelnen Wörter immer wieder transformiert, zusammengesetzt und daraus wieder neue Wortschöpfungen geschaffen. Also die Anagramme sind eigentlich mit auch das Wichtigste und Bekannteste von ihr.
Also durchaus auch eine spielerische Komponente insgesamt.
Ja.
Oder vielleicht sogar eine Obsession?
Ja, und halt wirklich aus dem Unbewussten, aus diesem automatischen Schreiben auch. Und man könnte eben auch sagen, dass Unika Zürn das beherrscht hat wie keine andere. Was natürlich auch ihrem Krankheitsbild sicherlich auch geschuldet ist, was das auch noch freier und unbewusster zutage getragen hat.
Das Krankheitsbild, von dem Sie sprechen, das ist eine Schizophrenie.
Paranoide Schizophrenie hat sie.
Die diagnostiziert wurde. Und danach wollte ich natürlich fragen, Frau Schmengler, wie hat sich denn diese Krankheit in Ihrem künstlerischen Werk niedergeschlagen? Kann man das nachzeichnen, nachvollziehen?
Naja, das würde ich sagen, ist nicht ganz unproblematisch. Da ist vielleicht auch Hans Prinzhorn auch sehr in Vorleistung gegangen, der ja als Kunsthistoriker und Arzt sich da sehr intensiv auch beschäftigt hat, eine ganze Sammlung auch hatte.
Die Prinzhorn-Sammlung in Heidelberg.
Genau, wo er das gesammelt hat, was seine Patienten hatten. Nur waren diese Patienten natürlich zum Teil auch Autodidakten. Bei Unika Zürn würde ich nicht unbedingt sagen, dass sie eine Autodidaktin war, weil sie hatte durchaus dieses sehr große Kunstverständnis. Sie hatte einen sehr großen Kreis, sehr viele Freunde, die sie da auch inspiriert haben. Heute sieht man ja ihr Werk durchaus auch gleichbedeutend an.
Als Sie diese Ausstellung kuratiert haben, 2016 in Berlin, Frau Schmengler, da ging ja fast so ein Aufatmen durch die Kunstszene, glaube ich, weil man erkannt hat, endlich wird mal wieder diese Frau sozusagen aus der Vergessenheit emporgeholt. Warum aber trotzdem die Frage, ist sie danach dann doch fast wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten? Jetzt also 50. Todestag und keine Ausstellung weit und breit.
Das würde ich so nicht ganz bejahen. Also erfreulicherweise hat unsere Ausstellung damals wirklich einen wichtigen Impuls gegeben. Wir haben uns auf die Berliner Zeit von Unika Zürn konzentriert. Sie hatte eine 4 Jahre lange Freundschaft, aus der dann auch eine Liebesbeziehung wurde mit Alexander Camaro. Camaro war Maler und Tänzer, aber durch seine langjährige Arbeit auch als Artist hatte er eine ganz besondere Anziehungskraft auf Unika Zürn. Und da eben haben wir auch gesehen, dass der Körper für Unika Zürn durchaus auch immer ein ganz wichtiges Moment war, mit dem sie sich beschäftigen wollte.
Wenn man jetzt Bilder von Unika Zürn sehen möchte oder vielleicht auch Bücher von ihr lesen möchte. Sie hat auch einen Roman geschrieben oder mehrere Romane, glaube ich. Wo kann man die lesen? Wo kann man die Bilder sehen?
Die Bilder kann man im Grunde in sämtlichen Ausstellungskatalogen auch von ihr oder auch in ihrem Umfeld, wo sie jetzt doch auch häufiger ausgestellt war, sehen. Von Erich Brinkmann, Verlag Brinkmann und Bose, gibt es eine umfassende Gesamtausgabe ihres Werkes. Es gibt die Hexentexte, die auch mehrfach publiziert wurden. Allerdings begann die Beschäftigung mit Unika Zürn, gerade was ihre literarische Tätigkeit anbelangt hat, sehr viel später als in Frankreich. Also man hat in Deutschland wirklich erst später übersetzt.
Also es gibt noch einen Nachholbedarf, das auf jeden Fall, das kann man so sagen.
Das gibt es auf jeden Fall. Wobei sie jetzt wirklich auf einigen Ausstellungen auch zu sehen war. Also sie war bei den Fantastische Frauen, hieß die Ausstellung in der Schirn Kunsthalle in Frankfurt am Main. In Frankreich gab es eine monographische Ausstellung in Paris und zwar auch im Zuge eben ihrer geistigen Erkrankung in dem Hôpital Sainte-Anne, was ja wirklich ein wichtiges Haus ist, die auch eine eigene Sammlung haben. In Kopenhagen ist sie noch aktuell zu sehen. Also es gibt schon jetzt wieder ein vermehrtes Interesse, aber das liegt natürlich auch daran, dass man jetzt heute wirklich darum weiß, im 21. Jahrhundert, die Frauen waren im 20. Jahrhundert sehr präsent und zum Glück hat es da jetzt einen Ruck gegeben und man beschäftigt sich und entdeckt diese Frauen wieder. Ja.
Zum 50. Todestag von Unika Zürn war das die Kunsthistorikerin Dagmar Schmengler. Frau Schmengler, danke schön. Sie haben uns richtig neugierig gemacht, glaube ich, auf diese Künstlerin, auf diese Surrealistin. Vielen Dank. Mit seinem sechsbändigen autobiografischen Romanprojekt Mein Kamp ist der norwegische Autor Karl-Ove Knausgård weltbekannt geworden. Es gab und gibt einen regelrechten Knausgård-Hype. Schon lange wollte der Luchterhand Verlag auch Knausgårds Debütroman von 1998 auf Deutsch herausbringen, aber der Autor hat so schnell und so viel Neues geschrieben, dass der deutsche Verlag zunächst einmal dies alles veröffentlichen wollte. Morgen erscheint nun das Romandebüt auf Deutsch mit dem Titel »Aus der Welt«. Tobias Wenzel hat den Roman gelesen und den Autor in London getroffen, wo er seit 3 Jahren lebt.
Es war unglaublich intensiv. Trinken, schreiben, unterrichten. Es war wie ein verdammter Roman.
Karl-Ove Knausgård erinnert sich daran, wie er als junger Mann in einem Dorf im äußersten Norden Norwegens kurze Zeit als Lehrer gearbeitet hat. Der norwegische Autor, der für sein sechsbändiges, radikal autobiografisches Romanprojekt international gefeiert wurde, trägt eine Sonnenbrille, während wir über ein weites Feld im südöstlichen Londoner Stadtteil Blackheath spazieren. Hier spricht Knausgård, wie er selbst sagt, seit 2 Jahrzehnten zum ersten Mal wieder über seinen Debütroman Aus der Welt. Den hat er mit Ende 20 geschrieben.
It was so fulfilling. And it made me also a great big narcissist.
Das hat mich sehr erfüllt, aber auch zu einem großen Narzissten gemacht. Ich war verheiratet, hatte eine Beziehung und Freunde. Und all das habe ich einfach beiseite geschoben. Ich habe in der Nacht geschrieben und am Tag geschlafen. Für mich war das magisch, für meine Umgebung wahrscheinlich schrecklich.
Aus der Welt handelt von der Sehnsucht eines Mannes nach der verlorenen Kindheit und dem Versuch, sie in der Erinnerung wieder auferstehen zu lassen. Vor dem Schreiben seines Debüts hatte Knausgård nämlich Marcel Proust gelesen, allerdings auch Wladimir Nabokovs Roman Lolita. Und so ist Aus der Welt auch eine Missbrauchsgeschichte geworden. Der 26-jährige Aushilfslehrer Henrik verliebt sich in einem nordnorwegischen Dorf in seine 13-jährige Schülerin Miriam, verführt sie, verlässt das Dorf fluchtartig und zieht ins südschwedische Kristiansand, an den Ort, an dem er aufgewachsen ist. Dort erinnert sich Henrik an seine Jugend und an seine Zeit als Aushilfslehrer, bis er am Ende des Romans wieder gedanklich in der Gegenwart ist und Miriam wieder sieht. Karl-Ove Knausgård und ich spazieren an 2 Schulklassen vorbei, die auf der Grünfläche von Blackheath Sportunterricht haben. Die Kinder könnten so jung sein wie die von ihrem Lehrer verführte Miriam aus dem Roman. Der Roman sei Fiktion und die Missbrauchsgeschichte reine Erfindung, betont Knausgård. Bei dem Thema hat er lange gezögert.
Ich habe mir damals 2 Wochen lang den Kopf zerbrochen, ob ich so etwas schreiben darf. Ich hatte Angst vor den Reaktionen, dachte, das sei ein Problem, ein 26 Jahre alter Mann und ein 13 Jahre junges Mädchen. Aber als mein Buch dann erschienen ist, gab es in der norwegischen Presse keine Kontroverse dazu. Heutzutage wäre das natürlich ganz anders gelaufen.
Sorgen hat sich Knausgård damals beim Schreiben des Romans noch aus einem anderen Grund gemacht. Würde er den Mut haben, den Text, in dem von einem Vater die Rede ist, der sich wie ein stures Kind benimmt und ein unerträglicher Alkoholiker wird, seinem eigenen Vater zu zeigen? Einmal hatte er bei einem Besuch die Fahnen zum Korrekturlesen dabei.
My father was, did never read the manuscript.
Mein Vater hat das Manuskript nie gelesen, aber mein Bruder hat es gelesen und gesagt, unser Vater wird dich verklagen. Aber dann ist er gestorben, ohne es gelesen zu haben. Darüber hätte ich mich gefreut, wenn er mein Buch gelesen hätte. Ich wollte ihm damit gewissermaßen mich und unsere Beziehung vor Augen führen. Aber dazu ist es nie gekommen.
Der Tod des Vaters löste bei Knausgård eine mehrjährige Schreibblockade aus. Aus der Welt, über 900 Seiten lang im Deutschen, ist das maßlose Debüt eines Autors, der sich alle möglichen literarischen Freiheiten herausnimmt. Wie die Schilderung eines 60 Seiten langen skurrilen Traums. Darin wähnt sich Henrik in einem Paralleluniversum, in dem laut Lexikon Immanuel Kant die örtliche Betäubung erfand, Louis Pasteur Komponist war und Dante die italienische Republik gründete. Beim Schreiben nach Freiheit streben und sich assoziativ treiben lassen, das macht Karl-Uwe Knausgård seit seinem Debüt. Heutzutage versucht er, nicht nur beim Schreiben, sondern auch im Leben, die Leser seines autobiografischen Romanprojekts auszublenden.
Ich kann es mir auch nicht leisten, darüber nachzudenken, dass Menschen so viel über mich wissen. Aber hier ist das kein Problem.
Im Londoner Stadtteil Blackheath habe nämlich sicher niemand seine autobiografischen Bücher gelesen. Hier müsse er sich nicht verstecken. Aber warum, frage ich Karl-Uwe Knausgård zum Schluss, trage er dann eine Sonnenbrille?
Because of the sun.
Wegen der Sonne.
Tobias Wenzel über Karl-Uwe Knausgård und dessen Debütroman Aus der Welt. Paul Berf hat das Buch aus dem Norwegischen übersetzt. Es erscheint morgen bei Luchterhand. Und nun Arno Orzesek mit seinem Blick in die Feuilletons.
Unglaublich, überschreibt die Tageszeitung Die Welt einen doppelseitigen Essay von Barry Rice, jener Journalistin, laut Welt sogar Star-Journalistin, die im Juli die New York Times verlassen hat. Rice Kritik: Der Meinungskorridor in der Redaktion sei allzu eng, es herrsche ein illiberales Klima. Und nun erklärt Rice in der Welt: Ich teile die Abscheu der Mehrheit der amerikanischen Juden vor Trump und seiner Politik, die Bigotterie und Grausamkeit auf eine Weise normalisiert, die die amerikanische Gesellschaft nachhaltig verformt und gespalten hat. Diese Tatsache sollte aber nicht von etwas anderem ablenken. Es gibt noch eine weitere Gefahr, und zwar durch die Linke. Und im Gegensatz zu Trump dominiert diese Gefahr die Kultur. Sie hat Amerikas Eliten und mächtigste Institutionen erfasst. Fragen Sie sich, auf welche Gefahr Barry Rice eigentlich konkret anspielt? Eben das ist offenbar nicht leicht auf den Punkt zu bringen. Rice konstatiert: Der amerikanische Liberalismus wird bedroht. Es gibt eine neue Ideologie, die darum kämpft, ihn zu ersetzen. Bisher hat niemand einen richtigen Namen für diese Kraft. Manche nennen sie soziale Gerechtigkeit. Der konservative Autor Rod Dreher hat sie als therapeutischen Totalitarismus bezeichnet. Der Essayist Wesley Young nennt sie die Nachfolgeideologie, als Nachfolge des Liberalismus. Irgendwann wird diese Ideologie einen offiziellen Namen haben, einen, der diese Mischung aus Postmodernismus, Postkolonialismus, Identitätspolitik, Neomarxismus, kritischer Rassentheorie, Intersektionalität und Therapiementalität hinlänglich beschreibt. Barry Rice, ehemals New York Times, in der Welt. Falls sich bekennende Linke nun provoziert fühlen, schlagen wir zum Ausgleich die Tageszeitung auf, in der Postkolonialismus, Intersektionalität und diese Dinge bekanntlich in hohem Ansehen stehen. In der Interviewkolumne »Wie geht es uns, Herr Küppersbusch?« erwähnt die Taz, dass das Justizministerium unter Christine Lambrecht, SPD, einen Gesetzentwurf komplett im generischen Femininum formuliert hat und auf deftigen Widerstand gestoßen ist. Frage der Taz an Küppersbusch: Wovor fürchten sich die VerteidigerInnen des generischen Maskulinum eigentlich? Das Gendersternchen, das UnterstrichInnen, im Gesprochenen der manierierte Innenhopser, nun auch noch dies, es nervt. Und das soll es auch. Die Sprache drückt das Bewusstsein aus und viele gut gemeinte Neuerungen werden alltags flach gemümmelt werden wie Flusskiesel. Heute ist die grundsätzlich weibliche Form eine Neuerung, morgen schon findet jemand in heraus, die weibliche Form, als Blinddarm hinten an die männliche angeklebt, ist ja total frauenverachtend. Wir werden mit der Sprache unzufrieden bleiben, bis die gesellschaftlichen Umstände sich bessern. Tja, was wohl der junge Arzt libanesischer Herkunft, der allen Frauen außer seiner eigenen den Handschlag verweigert, von der hiesigen Gender-Debatte hält? Sicher ist, Jürgen Kaube hält es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für richtig, dass jenem Arzt von der zuständigen Frau beim Landratsamt die Einbürgerung verwehrt wurde und das oberste Verwaltungsgericht in Mannheim ihre Entscheidung stützt. In der Hand einer beliebigen Frau als solcher eine sexuelle Versuchung zu sehen, wird für das Gericht auch nicht dadurch besser, dass der Kläger nachschiebt, künftig um der Gleichheit willen auch allen Männern keine Hand mehr zu geben. So leicht und schlau ist Zustimmung zur Gleichheit der Geschlechter nicht glaubwürdig zu machen. Unterdessen ist eine Neuübersetzung von Gustave Flauberts Jahrhundertroman »Education sentimentale«, deutsch »Lehrjahre des Gefühls« erschienen, heißt aber nun nach dem Willen der Übersetzerin Elisabeth Edel »Lehrjahre der Männlichkeit«. Auswuchs der Genderdebatte oder philologischer Scoop, fragt die Süddeutsche Zeitung. Jürgen Ritte argumentiert unpolemisch und überaus gelehrsam und kommt zu dem Ergebnis, dieser Flaubert, von Edel übersetzt, wird auf Jahrzehnte der unsere sein. Das war's. Und was haben wir heute gelernt? Eines auf jeden Fall. Es ist und bleibt wichtig zu wissen, wir zitieren eine Überschrift der SZ, wo die Worte hingehören.
Der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.